Gesundheit.
Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge vom RKH Talk. Und heute freue ich mich wieder ganz besonders über meinen Gast. Es ist nämlich Professor Dr. Jochen Mayburg, ärztlicher Direktor der Kinder- und Jugendmedizin. Erstmal hallo und schön, dass wir bei Ihnen sein dürfen.
Ja, hallo und vielen Dank fürs Kommen.
Herr Dr. Mayburg, es geht heute um das Thema Frühgeburt. Ich glaube, ein Thema, das ist ja sehr besonders, oder?
Das ist auf jeden Fall ein ganz besonderes Thema, ein Thema, mit dem die meisten Leute nicht viel zu tun haben, was man irgendwo mal gehört hat, aber was man doch aus dem eigenen Leben nicht unbedingt kennt.
Definitiv. Wenn man zumindest keine Kinder hat, dann kommt der Begriff dann doch öfter mal vor. Was bedeutet denn jetzt aber eigentlich dieser Begriff Frühgeburt?
Ja, Frühgeburt heißt natürlich, dass ein Kind früher zur Welt kommt, als es eigentlich geplant ist. Eine normale Schwangerschaft dauert 40 Schwangerschaftswochen. Und das kann mal ein paar Tage länger dauern, das kann mal ein paar Tage kürzer dauern. Von einem Frühgeborenen spricht man, wenn ein Kind mehr als 3 Wochen zu früh geboren wird.
Wir waren vorhin ja schon vor dem Gespräch ein bisschen unten in der frühgeborenen Station. Und ich glaube, jeder, der selber Kinder hat, schmilzt da dahin, weil die Kinder sind halt einfach noch mal kleiner als die eigentlich schon sehr kleinen Babys. Wie besonders ist es für Sie noch, in so einer Station zu arbeiten?
Ja, ich glaube, das ist auch nach 30 Jahren, die ich jetzt diesen Job mache, immer noch jeden Tag etwas Besonderes. Natürlich hat man auch im Arztberuf eine gewisse Routine und hat auch Pflichten und nicht jeder Tag ist wie der andere. Aber wenn man in dem Bereich arbeiten darf und wenn man wirklich die Chance hat, so viel zu bewirken und mit einem Team wirklich darum, sich zu bemühen, dass man Familien, die in einer ganz besonderen Situation sind, gut unterstützen kann, dass man den kleinen Kindern helfen kann, dass sie möglichst ohne jegliche Folgen, auch nach vielen Wochen, die sie zu früh zur Welt gekommen sind, dann gesund nach Hause gehen, dann lässt einen das auch nicht kalt. Das berührt einen und das führt wirklich dazu, dass wir das alle richtig gerne machen und dass das für viele Mühen auch tatsächlich entschädigt, die das auch mit sich bringt.
Sie haben es gerade schon angedeutet, es kann teilweise lange dauern, bis die Kinder wieder aus im Krankenhaus entlassen werden dürfen. Was für Auswirkungen kann es denn haben, wenn ein Kind zu früh auf die Welt kommt? Oder was für Auswirkungen hat es?
Ach, das ist jetzt eine Frage, auf die ich Ihnen nicht in 3 Worten antworten kann. Ich glaube, man kann sich das am besten vorstellen, wenn man sich klar macht, dass ein Kind, was viel zu früh zur Welt gekommen ist, einfach in allen Aspekten unreif ist. Das ist nicht nur zu klein, das ist das, was Sie unten gesehen haben auf der Intensivstation, sondern es ist auch alles einfach noch nicht fertig. Wir sprechen ja über Kinder, die unter Umständen etwas mehr als die Hälfte der Schwangerschaft im Mutterleib waren und fast die andere Hälfte bei uns auf der Intensivstation oder auf den Frühgeborenenstationen. Und das ist klar, dass die Natur sich da natürlich eigentlich noch viel Zeit lassen könnte, um alles fertig zu machen. Das heißt, wir müssen eine Medizin betreiben, die tatsächlich alle Organsysteme und alle wirklichen Funktionsweisen des Körpers in Betracht zieht, die natürlich nur halb fertig sind. Und aus jedem einzelnen dieser Organsysteme kann auch ein Problem entstehen. Und es wird, je nachdem, wie unreif das Kind ist, eigentlich selten ohne irgendein Problem nachher abgehen. Aber für uns ist es ganz schwierig, dass es lösbare Probleme sind und dass die Kinder nichts mit nach Hause nehmen.
Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein plumper Vergleich, aber das Erste, was mir in den Kopf kam, ist, wie wenn man in ein unfertiges Haus zieht. Ist es so ein bisschen vergleichbar, dass man sagt, überall sind tatsächlich noch Baustellen beim Kind, die man dann einfach auch bearbeiten muss, verbessern muss, so dass es dann am Ende ein funktionsfähiges Gebilde halt ist.
Das ist eigentlich ein hervorragendes Bild. Das werde ich mir mal klauen, wenn Sie das gestatten, für die nächsten Elterngespräche. Ist eigentlich wirklich ein gutes Bild. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, Sie kommen in ein unfertiges Haus, weil irgendwie der Bauträger pleite gemacht hat und Sie müssen irgendwie in diesen halben Rohbau mit einziehen, was würden Sie machen? Sie würden natürlich schauen, dass Sie zuallererst das in Ordnung bringen, was unbedingt erforderlich ist. Und Sie würden schauen, dass Sie irgendwo einen trockenen Platz zum Schlafen haben, wo es nicht reinregnet. Sie würden schauen, dass Sie sich irgendwo was zu essen machen können und dass Sie sich irgendwo waschen können. Und ob jetzt, sagen wir mal, das Kinderzimmer oder das Wohnzimmer schon ganz fertig ist oder das Gästezimmer, das ist noch nicht ganz so wichtig. Und das ist eigentlich wirklich eine gute Analogie zu dem, was wir machen. Denn wir haben es mit einem Menschen zu tun, der viel, viel zu früh auf die Welt gekommen ist. Und wo wir erstmal schauen müssen, dass es überhaupt ums Überleben geht und dass die wichtigsten Organsysteme ganz am Anfang, die Lunge, das Herz, das Gehirn, ganz im Vordergrund stehen. Und später gibt es aber noch genug zu tun, bis dann auch, sagen wir mal, der letzte Kellerraum dann auch noch fertig ist.
Und ich kam mir schon schlecht vor bei dem Vergleich, Glück gehabt. Was kann denn jetzt aber eigentlich alles eine Frühgeburt verursachen? Kann man das in irgendeiner Form zusammenfassen?
Das gibt häufigere und weniger häufige Ursachen für eine Frühgeburt. Eine sehr, sehr häufige Ursache sind Infektionen. Infektionen, die dann auch sich auf das Kind ausbreiten können von der Mutter. Dabei ist es ganz wichtig zu wissen und auch hier nochmal zu sagen, das kann man nicht verhindern. Das passiert einfach in einer gewissen Anzahl von Schwangerschaften und da hat niemand was falsch gemacht und es ist auch für uns ganz wichtig. Wir betreuen ja auch immer die ganzen Familien. Wir kümmern uns ja auch da sehr intensiv auch um die Mütter und Väter, dass sie auch wissen, dass sie nichts falsch gemacht haben. Man kann nichts falsch machen, damit man ein Frühgeborenes bekommt. Und das muss man auch ansprechen, weil die Eltern nicht unbedingt sich trauen, das zu fragen. Aber diese Gedanken haben sie eben. Also es sind häufig Infektionen und sind die zweithäufigste Ursache sind tatsächlich die sogenannte Schwangerschaftsvergiftung, dass sich Besonderheiten in der Durchblutung des Mutterkuchens, der Plazenta, tatsächlich zeigen, die das Kind schlecht versorgen und im Zweifelsfall auch der Mutter nicht gut tun, sodass man auch aus mütterlicher Sicht manchmal sich überlegen muss, sollen wir jetzt nicht vielleicht das Kind auf die Welt holen, damit beide eine gute Chance haben. Und als eine dritte häufige Ursache gibt es sozusagen mechanische Probleme. Sie haben vorhin von dem unfertigen Haus gesprochen. Das wäre jetzt eher so, dass plötzlich die Eingangstür offen steht, also dass tatsächlich es zu einem vorzeitigen Blasensprung kommt, dass der Gebärmutterhals nicht mehr richtig das Kind halten kann und dass rein mechanisch tatsächlich das Kind droht, auf die Welt zu kommen.
Klingt für mich jetzt aber so, als wären das alles Dinge, die jetzt nicht lange im Voraus schon ersichtlich sind, oder? Also eine Frühgeburt ist jetzt nicht schon im Vorhinein erkennbar, oder?
In der Regel ist es ein recht akutes Geschehen. Es gibt natürlich eine große Bandbreite wie überall in der Medizin und es gibt auch Erkrankungen von Mutter oder Kind, wo auch eine Frühgeburt absehbar ist. Wenn zum Beispiel irgendwelche Besonderheiten der Gebärmutter bestehen, wo klar ist, da kann das Kind nicht richtig drin wachsen, ist es relativ wahrscheinlich, dass das nicht 40 Wochen dauern wird. Wenn Zwillinge oder Drillinge tatsächlich da miteinander sich die Gebärmutter teilen, ist auch relativ klar, die werden da nicht 40 Wochen drin bleiben. Da ist einfach der Platz nicht da. Aber viel, viel häufiger haben wir es, dass in der Schwangerschaft, und da sprechen wir über frühe Schwangerschaftswochen, vor der 30. Woche, vor der 24. Woche, dass ein relativ akutes Ereignis auftritt, dass man plötzlich merkt, das Kind bewegt sich nicht mehr so richtig oder es kommt zu einem vorzeitigen Blasensprung oder die Mutter bekommt Fieber oder beim Gynäkologen fällt irgendwas auf. Und man wird plötzlich als werdende Mutter ganz aus der Bahn gerissen und muss dann Hals über Kopf die Sachen packen in die Klinik. Dort wird dann überprüft, wie die Situation ist und letztendlich wird man dann mit der Tatsache konfrontiert, dass man vielleicht in wenigen Tagen Mutter ist, wo man vielleicht noch 4-5 Monate tatsächlich mehr eingeplant hat.
Weil Sie es gerade schon ansprechen, was bedeutet denn so eine Frühgeburt eben auch für die Eltern, für die Familie?
Ich glaube, dass man sich das kaum vorstellen kann, wenn man nicht selber betroffen ist. Ich habe selber 3 gesunde, erwachsene Kinder und unsere Schwangerschaften waren relativ reibungslos. Man hat sich darauf gefreut, wie es sein wird beim ersten Mal, war man aufgeregt und hatte so ungefähre Vorstellungen gehabt, wie das Ganze zu funktionieren hat. Und es lief dann auch alles gut und das erste Kind war da. Beim zweiten dachte man natürlich, ja gut, das wird ungefähr so laufen wie das erste. Und beim dritten war es dann auch nicht so sehr viel anders. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man plötzlich mittendrin in der Schwangerschaft zu einem Zeitpunkt, wo man auf nichts vorbereitet ist, wo man mitten im Berufsleben steht, wo man vielleicht mitten im Familienleben steht, durch so ein Ereignis, das irgendein gesundheitliches Problem bei Mutter oder Kind besteht, tatsächlich völlig aus der Bahn geworfen wird, dann ist das, glaube ich, etwas, was das ganze Leben komplett auf den Kopf stellt. Und das erleben wir auch immer wieder. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz gesagt, bei uns geht es ja nicht ausschließlich um die Kinder, sondern wir müssen uns ja um die ganzen Familien kümmern. Wir müssen uns um die Mütter kümmern, um die Väter kümmern, um die Geschwisterkinder kümmern, denn das ganze Familienleben wird von so einem Ereignis völlig umgekrempelt. Da gibt es Sorgen, da gibt es Ängste, dass dem Kind irgendetwas passiert und ich glaube, das ist ein ganz, ganz einschneidendes Erlebnis im Leben.
Jetzt sind die Zahlen immer wieder mal gefallen. Ab der 37. Woche vorher ist es eine Frühgeburt. Sie haben aber schon gesagt, wenn ein Kind in der 30. Schwangerschaftswoche auf die Welt kommt, in der 24. Woche oder früher, ab welcher Schwangerschaftswoche sind denn Frühgeborene überhaupt, ich sage jetzt mal, lebensfähig?
Ja, tatsächlich ist das eine Frage, die man zum Teil medizinisch beantworten kann und zum Teil auch wirklich an die Gegebenheiten und an die Übereinkünfte des Landes und der Gesellschaft, in der man lebt, auch anpassen muss. Da gibt es wirklich Unterschiede. Rein anatomisch ist es so, dass natürlich alle Organe sich so weit entwickelt haben müssen, damit eine sinnvolle Medizin auch stattfinden kann. Die frühgeborene Medizin in Deutschland ist so gut, dass man sagt, ab der abgeschlossenen 24. Schwangerschaftswoche ist eigentlich immer wichtig, dass man eine Versorgung des Kindes durchführt, dass man also intensivmedizinisch das Kind soweit versorgt und alle Register zieht und alles erstmal möglich macht, dass das Kind das gut überlebt. Mit der Zeit hat man dann aber auch erkannt, dass tatsächlich 24 Wochen auch nicht die untere Grenze ist. Stellen Sie sich mal vor, Sie versorgen Kinder mit 24 Schwangerschaftswochen und das ist ein Alter, in dem es wirklich um Tage geht. Das ist unsere Sprache. Wir sagen 24 Schwangerschaftswochen plus ein Tag. 24 plus 1 Schwangerschaftswochen. Das heißt, Sie haben so ein Kind mit 24 Schwangerschaftswochen gut versorgt und in der nächsten Woche kommt eine Schwangere in derselben Situation und ist 23 plus 6 Schwangerschaftswochen, 2 Tage jünger. Was machen Sie denn jetzt? Und diese Frage haben wir uns gestellt. Diese Frage haben wir uns in den 90er Jahren gestellt. Und irgendwann hat man natürlich gesagt, naja, okay, wenn wirklich der Wunsch da ist und alles andere stimmt, dann würden wir auch ein Kind mit abgeschlossenen 23 Schwangerschaftswochen versorgen. Und tatsächlich hat sich diese Grenze auch in den letzten Jahren immer noch weiter nach unten verschoben. Und inzwischen ist die untere Grenze der Lebensfähigkeit, wo man auch wirklich eine sinnvolle und ethisch gute, begründbare Medizin machen kann bei 22 abgeschlossenen Schwangerschaftswochen. 22 Wochen, das ist 2 Wochen über der Mitte der Schwangerschaft. Da wiegt ein Kind 500 Gramm, 2 Stück Butter. Ich glaube aber auch, dass es da bleiben wird. Denn da weiß man jetzt wissenschaftlich wirklich sehr gut, dass zu dem Zeitpunkt die Organe gerade mal so fertig sind. Insbesondere die Lungen, die sind gerade mal so entwickelt, dass sie überhaupt Sauerstoff aufnehmen können. Weiter vorher geht das nicht und da muss man schon wirklich ganz andere Dinge denken, dass man sich weiter nach unten bewegt. Und ich finde das auch gut so. Ich finde es auch wichtig, dass man auch als Arzt Vorgaben hat, an denen man sich orientieren kann.
Ich hänge immer noch an den 500 Gramm mit den 2 Packungen Butter. Das ist irre. Das RKH hat jetzt Level 1 bei Frühgeburten. Was bedeutet das genau?
Ja, das ist eine deutsche Geschichte, die aber gut und sinnvoll ist, dass man gesagt hat, dass ein Kind, je kleiner es ist, so eine ganz kleine Schwangerschaftswoche unter 28 Wochen, dass es natürlich nicht so gedacht ist, dass das Kind nach der Geburt irgendwie noch durch die Gegend gekarrt werden sollte. Das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, wenn wir so ein Kind haben. Jetzt greife ich nochmal die 2 Stück Butter auf, was in irgendeinem Krankenhaus zur Welt gekommen ist, wo man die Geburt zwar gut durchführen konnte, wo man aber nicht diese Infrastruktur hat, wie man sie auf so einer Intensivstation wie bei uns in so einem Zentrum hat, dann müsste man ja dorthin fahren, das Kind mit dem entsprechenden Team versorgen, abholen und dann tatsächlich etliche Kilometer weit durch die Gegend fahren. Das habe ich auch in meiner Karriere des Öfteren gemacht, aber das ist immer nur die Notlösung. Das macht man, wenn es mal zu einer Hausgeburt kommt und das Kind in der Dusche irgendwie rausplumpst oder so etwas, dann macht man schon mal solche Heldentaten. Aber eigentlich ist das Quatsch. Eigentlich sollte man gucken, dass das Kind dort zur Welt kommt, wo es optimal versorgt wird. Das ist der Grundgedanke. Und der ist super. Und der ist auch überall auf der Welt, wo man sich das leisten kann, wird das auch so durchgeführt. Das heißt, je kleiner das zu erwartende Kind ist, wenn ich kleiner sage, meine ich jünger, desto wichtiger ist es, dass es dort zur Welt kommt, wo man sich genau damit richtig gut auskennt. Und in Deutschland hat man das in verschiedenen Levels definiert und es gibt 3 Level und Level 1 in Deutschland, das sind ungefähr 160 Krankenhäuser in Deutschland, haben diese Einstufung Level 1, in Baden-Württemberg sind es 21, wir sind eins davon. Das bedeutet, dass bei uns die Erfahrung und die Erfolge auch und die Qualität der Versorgung so gut ist, dass wir alle Kinder versorgen dürfen. Ja, das heißt, wir können ab dieser Grenze der Lebensfähigkeit 22 Wochen allen Kindern ein gutes Angebot machen und unsere Ergebnisse sind so gut, dass man sagt, jawohl, hier kann man guten Gewissens auch in extremen Fällen tatsächlich hingehen. Das bedeutet viel Infrastruktur, das heißt jetzt nicht nur ärztlicher Seite, ich bin Arzt, ich bin Neugeborenen-Spezialist, davon haben wir einige hier in der Klinik, aber vor allen Dingen auch das Pflegeteam, das ist mindestens mal die halbe Miete. Miete, dass wir sehr gute Pflegekräfte haben, die auch speziell geschult werden. Sie haben vorhin unsere Pinnwand gesehen. Die erstreckt sich über eine ganze Wand mit den Fotos tatsächlich der Mitarbeiterinnen. Und das ist ein Riesenteam. Und dazu gehören dann noch andere Disziplinen, die man auch braucht, wie eine gute Radiologie, wie gute Kinderchirurgen, wie Kardiologen. Also man braucht sehr, sehr viel Manpower, sehr, sehr viel Erfahrung, sehr viel Können, um so etwas zu versorgen. Und dass das natürlich nicht alle 15 Kilometer in jedem Krankenhaus vorgehalten wird, ist relativ klar. Die nächste Abstufung hat man gemacht mit dem Level 2. Das sind alle Kinder, die über 28 bzw. 29 Schwangerschaftswochen oder 1500 Gramm wiegen. Das ist immer noch ganz schön klein, aber das betrifft nicht mehr die allerkleinsten. Und Level 3 sind dann noch die größeren Kinder. Und letztendlich ist es wirklich wichtig, dass man auch in ausreichender Nähe seines Heimatortes die Möglichkeit hat, dass man im Notfall natürlich auf die höchste Versorgungsstufe zugreifen kann.
Sie haben das Team gerade schon angesprochen. Ich möchte eine Frage dazwischen stellen, dann kommen wir nochmal aufs Team zu sprechen. Wie häufig gibt es denn jetzt aber eigentlich Frühgeburten in Ludwigsburg und wie entwickelt sich diese Zahl auch? Also ist sowas häufig und wird es auch mehr oder wird es weniger? Wie ist da so die Entwicklung?
Wir haben in Ludwigsburg etwa hier am Standort Ludwigsburg knapp 3000 Geburten pro Jahr und etwa 200 Frühgeborene. Das ist nochmal unterteilt, dass wir uns nochmal speziell die ganz kleinen Frühgeborenen angucken. Unter 1500 Gramm, da sind wir so bei 50 bis 60 Kindern. Und die allerkleinsten, da sind wir so bei 25 bis 40 Kindern. Das schwankt immer so ein bisschen. Da gibt es mal Jahre, da haben wir 40, dann gibt es Jahre, dann haben wir eher 30. Aber das sind natürlich die Kinder, das klingt jetzt so eine banale Zahl, aber wir sprechen eben über 30 Kinder von der Größenordnung 2 Stück Butter. Und die fordern uns natürlich über Tage und über Wochen. Und die 10 Kinder auf der Intensivstation machen uns mindestens so viel Arbeit wie die 70 Kinder im Rest des Hauses. Also das ist auch wirklich dann eine gute Zahl in etwa. Das bleibt so in etwa gleich, aber ganz was Interessantes haben wir erlebt in der Pandemie. In der Pandemie gingen diese Zahlen plötzlich runter. Wir hatten plötzlich nur noch 20 ganz kleine Frühgeborene, wo wir früher 40 hatten. Und das war etwas, was uns sehr, sehr irritiert hat. Und wir haben dann aber schnell in unseren Netzwerken erkannt, dass das allen Kliniken so ging, den kleinen wie den großen. Und es war auch nicht nur in Deutschland. Wir haben dann die Fachberichte aus anderen Ländern schnell gelesen, wo das gut erfasst worden ist. Und tatsächlich hat uns die Natur da vorgemacht, wie es eigentlich geht. Die Natur hat uns vorgemacht, dass es tatsächlich im Lockdown gesünder war, für die Schwangeren zu Hause zu bleiben. Also das, was nun wirklich kein Mensch wollen kann, dass wir zurück in die 50er Jahre gehen an Heim und Herd und nicht berufstätige Mütter. Die Natur hat uns gerade da den Stinkefinger gezeigt und hat gesagt, das wäre eigentlich gar nicht so verkehrt. Also um es positiv auszudrücken, die Schonung der Schwangeren spielt eine große Rolle. Die Vermeidung der sozialen Kontakte, die wir alle ganz furchtbar fanden, hat aber zumindest in dieser kleinen Teilgruppe dafür gesorgt, dass wir auch weniger Infektionen hatten. Man ist nicht mehr ins Schwimmbad gegangen, man ist nicht mehr in die Sauna gegangen, man hat nicht mehr schwer gehoben, man hat nicht mehr den Stress gehabt, des Berufslebens, des Pendelns, der körperlichen Arbeit. Und den Frühgeborenen hat das gut getan, denn die sind alle deutlich später zur Welt gekommen. Wir haben immer noch Frühgeborene natürlich gehabt, aber was früher uns mit 26, 27 Wochen große Arbeit gemacht hätte und auch Sorgen gemacht hätte, wurde dann 4, 5 Wochen älter und war für uns große Routine. War sehr spannend. Eigentlich wäre das eine gute Medizin. Eigentlich wäre es sehr gut, wenn man jetzt nicht guckt, wer versorgt wie viel Frühgeborene, sondern es wäre richtig gut, wenn man sagt, wer schafft es denn, dass eine Frühgeburt nicht entsteht? Wer schafft es denn, eine Schwangerschaft so weit zu verlängern, dass ein Kind nicht mehr in dem kritischen Bereich zur Welt kommt? Und an dem Punkt muss man jetzt auch nochmal verdeutlichen, dass dieses Level 1 Perinatalzentrum bedeutet, dass wir vor allen Dingen auch ganz, ganz, ganz eng mit der Frauenklinik verzahnt sind. Und wenn wir nicht diese tollen Kolleginnen und Kollegen aus der Frauenklinik hätten, die tatsächlich die Schwangeren vor der Geburt in diesen Risikosituationen betreuen und wirklich toll versorgen und zum Teil diese wirklich schwierigen Schwangerschaften halt eben doch nochmal 2 Tage, 2 Wochen, 4 Wochen, 8 Wochen nachher verlängern, dann hätten wir wirklich noch viel mehr zu tun und wir hätten auch als Gesellschaft ein ganz anderes Problem.
Wenn so ein Kind eigentlich kommt in der 26. Schwangerschaftswoche und Sie haben gerade schon gesagt, es wird Sie dann einige Zeit begleiten hier im Krankenhaus, bleiben die tatsächlich dann immer bis zur 40. Schwangerschaftswoche hier oder wie funktioniert das System? Also sagt man guckt, dass das Kind so weit fit ist, wie wenn es quasi frisch auf die Welt kommt? Oder wie entscheidet man dann, okay, jetzt darf es in die Welt hinausgelassen werden?
Ja, super Frage. Auch das verändert sich natürlich. Ich habe 1995 angefangen mit der Frühgeborenenmedizin. Und da hieß es noch, na ja, wenn ein Kind so unreif ist, also es wäre schon toll, wenn es jetzt nicht sehr viel später als der Geburtstermin wäre. Aber richten Sie sich mal mindestens darauf ein, dass es bis zum Geburtstermin dauert und dann noch ein paar Wochen drauf. Und dann dauert es nicht so sehr viel länger. Und statt April wird es dann vielleicht Mai. Da sind wir inzwischen meilenweit weg davon. Also wenn ein Kind extrem unreif ist, das heißt unter 26, 27 Schwangerschaftswochen, dann kann es schon mal bis zum Geburtstermin gehen. Aber das Gros der Kinder, wenn jetzt ein Kind mit 28, 30 Wochen auf die Welt kommt, dann schaffen die das nahezu immer, dass sie deutlich vor dem Geburtstermin zu Hause sind. Das bedeutet jetzt nicht, dass sie die ganze Zeit auf der Intensivstation sind, weil natürlich mit zunehmender Reife auch die Organe besser funktionieren und weniger Probleme und weniger Unterstützungsbedarf nachher da sind. Aber dann geht es auf eine unserer anderen Früh- und Neugeborenenstationen und von da dann in der Regel vor dem Termin nach Hause.
Wie funktioniert das dann aber? Weil in irgendeiner Form legt das Kind ja dann, wenn es auf der Welt ist, schon bei irgendeinem Entwicklungsturbo ein, wenn es früher entlassen werden kann als eben in der eigentlich 40. Schwangerschaftswoche. Ist es durch die Versorgung des Klinikums? Ist es, weil das Kind dann merkt, okay, jetzt geht's los oder woran liegt sowas?
Ja, so wie Sie das jetzt sagen, die Frage habe ich mir so auch noch nicht gestellt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wo der Turbo hinkommt. Also ich meine, es sind ja nicht 5 Wochen vorher, aber es sind so 1, 2, 3 Wochen vorher, dass wir das schon auch schaffen. Ich glaube, dass das heißt, dass die Natur da so ein bisschen Puffer eingebaut haben. Also wenn ich mir so überlege, was sind denn so die letzten Dinge, dass man auch sagen kann, das Kind kann gut nach Hause und die Familie kommt gut damit zurecht. Da ist zum Beispiel ein großes Thema Trinken. Nicht nur zunehmen und Gewicht halten und ein bisschen Babyspeck ansetzen, sondern einfach auch das Trinken an sich, die Menge schaffen. Das ist anstrengend. Trinken ist anstrengend. Das ist das, was ein Baby so machen muss. Und das üben wir natürlich viel früher. Da fangen wir natürlich Wochen vorher an. Das bedeutet, dass das Kind so schon eine Weile hier im Bootcamp, im Trainingslager ist und da einiges tatsächlich lernen muss und wir die Kinder in der Beziehung auch schon ein bisschen fordern. Aber dafür bekommen wir dann nachher das Ergebnis, dass das dann auch irgendwann funktioniert. Und wenn Sie das alles können, wenn Sie vernünftig atmen können, regelmäßig da keine Atemaussetzer mehr haben und wenn Sie gut trinken können, dann geht's halt auch mal 3 Wochen vorher nach Hause. Also wir entlassen manches Frühgeborene, wenn es noch ein Frühgeborenes ist.
Verrückt. Sie haben vorhin schon angedeutet, die gute Zusammenarbeit mit der Frauenklinik und auch hier das Ärzteam. Was steht denn da überhaupt für ein Team eben dahinter? Also ich glaube, das ist ja eben, wie Sie schon gesagt haben, komplett interdisziplinär, oder?
Das ist komplett interdisziplinär und das sind viele, viele Leute. Und natürlich ist es da ganz wichtig, dass wir gute Schnittstellen haben, dass wir gut zusammenarbeiten. Ich komme aus einem größeren Haus, aus dem universitären Haus. Da war es doch ein bisschen unpersönlicher und da war die Zusammenarbeit nicht immer so selbstverständlich, wie sie hier ist. Hier haben wir immer noch eine große Klinik, aber schon mit einem etwas familiäreren Charakter, der sich auch auf die einzelnen Abteilungen auswirkt, sodass wir uns eigentlich jeden Tag über den Weg laufen. Also mein direkter Kollege, Herr Professor Berlit und ich, wir sehen uns eigentlich jeden Tag, die Frau Dr. Buchfink und die Frau Dr. Walutkewitschute, die beiden leitenden Oberärztinnen der Geburtshilfe. Wir laufen uns alle auch ständig über den Weg. Wir haben feste Termine. Wir treffen uns jeden Mittwoch, um tatsächlich alle Risikoschwangeren, die im Haus sind, durchzusprechen und auch über die Kinder zu sprechen, die in der letzten Woche auf die Welt gekommen sind. Aber natürlich läuft vieles auch auf Zuruf. Und das macht ganz, ganz viel aus. Ohne so eine enge Verzahnung, dass mal eben der Anruf kommt, kannst du mal hochkommen, würde das gar nicht funktionieren.
Das greift der nächsten Frage eigentlich fast schon vor, denn wie bereitet sich so ein interdisziplinäres Team denn auf so eine Geburt eigentlich vor? Also wenn man weiß, okay, da kommt jetzt ein Frühgeborenes, da müssen ja, glaube ich, alle auch wirklich parat stehen, weil man weiß ja nie, was dann eben auch rauskommt. Also klar, ein Kind, aber was es für Probleme etc. mitbringt, Das weiß man im Normalfall ja, glaube ich, nicht, oder?
Nee, das ist oft eine Wundertüte. Aber es geht eigentlich noch vorher los. Also wir bereiten ja nicht nur uns vor, sondern wir bereiten die Schwangere und ihren Partner tatsächlich vor. Und das ist halt einer der Vorteile von so einem Perinatalzentrum. Wir kennen die Frauen. Auch wenn man mit dem Blaulicht, mit einer Blutung und vorzeitigen Wehen hier reinkommt, besteht immer noch die Möglichkeit, zumindest für ein kurzes Gespräch. Und wir versuchen ja immer, beziehungsweise unsere Frauenärztinnen versuchen ja immer, noch ein bisschen Zeit zu schinden, das Kind noch zu stabilisieren. Es gibt eine Methode, dass man die Lunge in ihrer Funktion verbessert, die sogenannte Lungenreifung. Das dauert 2 Tage. Also diese 2 Tage für die Lungenreifung noch irgendwie rauszukriegen. Und während dieser Zeit sind wir ja auch da. Wir sind ja 24 Stunden im Haus. Das heißt, wir haben mehrere Kontakte mit den Schwangeren und ihren Partnerinnen oder Partnern und können tatsächlich da auch gute Gespräche führen und können ihnen auch ja idealerweise ein bisschen Angst nehmen und ein bisschen das Vertrauen geben, dass wir das gut können und dass wir das oft machen und dass wir dem Kind, auch wenn es schwierig ist, eine gute Ausgangsposition verschaffen und dass wir natürlich auch ihnen irgendwie so ein bisschen einen Eindruck geben. Wir waren ja vorhin kurz auf der Station. Wenn ich Ihnen so ein bisschen das vorher im Detail erzählt hätte, was Sie da erwartet, wir sind einfach da so reingegangen und haben mal ein bisschen geguckt, bei 1-2 Kindern durften wir mal vorbeischauen. Aber wenn ich Ihnen das vorher gesagt hätte, hätten Sie auch nicht so große Augen gehabt. Ja, und so machen wir das natürlich auch, müssen wir das machen, wollen wir das machen, mit den Schwangeren, dass wir Ihnen auch vorher gut erklären, was auf Sie zukommt, was es für mögliche Herausforderungen oder Probleme gibt, aber auch wo die guten Chancen und die Pluspunkte liegen und was dann in etwa auf Sie zukommt. Also das war mir ganz wichtig, dass es eigentlich schon bei den Müttern, bei den Schwangeren und ihren Partnern tatsächlich losgeht. Und dann muss man natürlich auch fairerweise sagen, vieles ist ja für uns Routine. Also es ist nicht so, dass man auch nach 30 Jahren da ganz cool reingeht. Also wenn man erwartet, ein Kind mit 22 Wochen und 400 Gramm, da geht jedem die Düse. Also da würde jeder lügen, der sagt, das macht er mal eben mit links. Natürlich können wir das und wir haben super erfahrene Oberärztinnen und ich mache das auch schon ein Weilchen. Aber die Anspannung ist immer da. Wir haben alle keine Angst mehr. Der Anfänger hat Angst, die junge Assistentin, die hat wirklich die Hosen voll. Das ist auch in Ordnung. Und im Laufe der Zeit weicht die Angst dem Respekt. Und der Respekt muss bleiben, sonst ist man am falschen Ort. Den Respekt haben wir auch nach 30 Jahren noch. Aber der ist natürlich dann auch verbunden mit ganz, ganz viel Erfahrung. Und das trifft auf alle Mitspieler zu. Das heißt, wenn jetzt wirklich wir mal so ein ganz kleines Frühgeborenes unter schwierigen Bedingungen uns jetzt vorstellen, was relativ schnell von draußen reinkommt, dann sind diese Abläufe total eingespielt. Das heißt, da ist klar, okay, wer ist die beste Pflegekraft, wer macht das am routiniertesten, wer ist die Schichtleitung, wie organisiert sie ihre Arbeit, dass sie dann weggehen kann, wer arbeitet ihr zu, welche Oberärztin ist da, welche Assistentin ist da, brauchen wir noch einen Springer, ist alles bereit, der Platz ist gerichtet, das Atemgerät ist gerichtet. Das halten wir schon vor, das heißt in unserem Arbeitszimmer, dem Erstversorgungsraum im Kreissaal, ist alles rund um die Uhr immer so gerichtet, dass jetzt, wenn jetzt das Telefon klingeln würde, würde ich sagen, es war nett mit Ihnen und dann würde ich in den Kreißsaal düsen. Und dann wäre aber auch schon alles bereit und ich wüsste ganz genau, welches Gerät in welchem Zustand ist, wo es angeschaltet wird, wo mein Material liegt. Und es ist auch wichtig, dass man sich im Vorfeld austauscht. Je nachdem, wie gut sich die einzelnen Teammitglieder kennen, dass dann auch klar ist, okay, was wissen wir, was kann uns erwarten, haben wir da irgendwie eine besondere Situation, ich mach mal das, du machst mal das und wenn das ist, dann das und da kannst du erstmal und wenn es schwierig wird, übernehme ich und das ist ganz wichtig. Also das ist wirklich, das ist richtige Teamarbeit.
Sie haben es immer wieder schon angedeutet auch, die Kinder, die Sie hier haben, die 10, 20 Stück, die sind so aufwendig wie die restlichen 60, 70, die Sie halt hier im Krankenhaus sonst haben. Warum sind Frühgeborene aber so viel aufwendiger?
Na, weil sie halt sauklein sind, ja, weil alles tatsächlich unreif ist und ich will jetzt nicht sagen, dass das Zeitbomben sind, aber letztendlich kann man nie hundertprozentig sicher sein in den ersten Tagen und Wochen nach der Geburt, dass es tatsächlich am nächsten Tag immer noch genauso gut weitergegangen ist wie an diesem Tag. Das ist unser Geschäft, was wir tagtäglich haben. Wir wissen, es wird auch nach der ersten Woche vielleicht noch 10 Wochen dauern oder 15 Wochen dauern, bis der Geburtstermin erreicht ist, bis die Organe leistungsfähig sind, bis sie ausgewachsen sind und zum Beispiel das Immunsystem habe ich jetzt noch nicht so als Organ benannt, aber kann man sich natürlich natürlich auch vorstellen, dass das ein System ist, was sich noch entwickelt. Und das funktioniert halt lausig nach der Geburt. Und das macht die Kinder sehr, sehr anfällig für Infektionen. Und wir leben immer in der Sorge oder in der Wachsamkeit, dass ein Kind, wenn es sich verändert, wenn es irgendwelche Anzeichen zeigt, die uns nicht so gut gefallen, vielleicht auch eine Infektion haben könnte. Und das hält einen auf Trab. Und es ist tatsächlich so, dass man für die ganz kleinen Kinder, die Kinder, die mit einem Geburtsgewicht von weniger als 1500 Gramm zur Welt kommen, tatsächlich fordert, damit man so ein Level-1-Zentrum betreiben darf, dass eine einzige Krankenschwester den ganzen Tag nur für dieses Kind da ist. Ja, das müssen Sie sich mal vorstellen. Also wenn wir, Sie haben ja vorhin die Station gesehen, da haben wir 10 bis 12 Plätze und wenn wir davon 4 oder 5 ganz kleine haben, dann müssen da auch 4 oder 5 Schwestern jede Schicht exakt nur für diese Patienten dann nachher da sein. Also es ist ein immenser Aufwand, der da betrieben wird und der halt auch nicht nach 3 Tagen fertig ist.
Sie haben es gerade schon gesagt, wir waren ja eben unten, haben uns das angesehen. Wie sieht diese Erstversorgung dann genau aus? Also ja, man kennt diese Inkubatoren, die stehen da. Was passiert da genau bei der Versorgung dann?
Also die Erstversorgung findet ja eher im Bereich der Frauenklinik statt. Bei uns, wie halt auch in den anderen Perinatalzentren, ist das immer eine Einheit. Das heißt, wir haben sozusagen ein Arbeitszimmer mittendrin im Kreissaalbereich und da ist direkt nebendran der Operationssaal für Kaiserschnitte, denn viele Frühgeborene oder die meisten Frühgeborene kommen mit dem Kaiserschnitt zur Welt, weil halt alles andere noch nicht auf Geburt ausgerichtet ist oder weil es vielleicht schnell gehen muss. Das heißt, das ist alles Tür an Tür und wir stehen da und haben uns so abgesprochen und stehen an so einem Arbeitsplatz, der, ja, wie soll ich das beschreiben? Dieser Arbeitsplatz ist eigentlich schon der Inkubator, der Brutkasten. Das heißt, wir stehen an einem Babybett, was eine ganz tolle Hightech-Konstruktion ist, was beheizbar ist, was viel Licht hat und wo einfach die Wände runtergeklappt sind. Und auf diesem beheizbaren und optimal ausgerichteten Arbeitsfeld wird das Kind versorgt. Und wenn alles fertig ist, wird der Deckel drauf gemacht und die Wände hochgeklappt und dann liegt das Kind für die nächsten Tage in seinem neuen Häuschen drin. Und dann geht es, ohne dass das Kind tatsächlich irgendeinen Stress hat, geht es dann letztendlich auf die Intensivstation. Und idealerweise gibt es noch einen kleinen Ausflug zu den Eltern vorher. Das kommt jetzt sehr drauf an, in welchem Zustand das Kind ist, in welchem Zustand die Mutter ist und in welchem Zustand der Vater ist. Also wir wünschen uns immer sehr, dass wir ein frühes Bonding machen. Also mit Bonding meine ich, dass man wirklich so diese Verbindung zwischen Eltern und Kind auch nach der Geburt schnell herstellt. Und das geht natürlich am besten, wenn man wirklich sich richtig spürt. Also wenn man Haut auf Haut tatsächlich sich gegenseitig spürt. Und das geht tatsächlich schon mit kleinen Frühgeborenen. Das war vor 30 Jahren auch nicht so, als ich angefangen habe. Da konnte man das vielleicht mal mit einem 4,5-Kilo-Kind machen. Aber heutzutage ist es schon auch möglich, dass wir direkt nach der Geburt, entweder mit Vater oder Mutter, wenigstens mal ein kurzes Kennenlernen in so einem Hautkontakt machen. Oder wenn das Kind eben wirklich K.O. ist und wirklich viel Unterstützung von uns gebraucht hat, dass man zumindest mal ein bisschen ihm die Hand halten kann, dass man mit dabei ist, dass die Mutter zumindest sehen kann, das ist mein Kind, es geht ihm gut, es braucht zwar Unterstützung, aber es ist okay. Und das versuchen wir alles noch im Kreissaal zu machen. Und dann geht's runter in die Intensivstation. Das Kind merkt davon gar nichts. Das Kind liegt in seinem Bettchen drin und wundert sich.
Weil Sie gerade das Bonding auch angesprochen haben, ich habe nämlich auch überlegt, wenn jetzt ein Kind 13 Wochen, 16 Wochen bei Ihnen ist, wie funktioniert es dann eben mit der Bindung zu den Eltern, weil es ja eben anfangs genau in diesem Inkubator halt sitzt oder liegt, vielmehr, sitzen ist noch nicht drin, aber da drin ist, wie funktioniert es da dann eben mit der Bindung zu den Eltern?
Ganz arg wichtig, dass wir das so früh wie möglich hinkriegen und auch da hat sich viel, viel verändert, als ich anfing und auch noch lange Jahre, als ich noch in meiner alten Klinik gearbeitet hatte, hieß es immer, ein Frühgeborenes muss 72 Stunden lang streng auf dem Rücken liegen, darf den Kopf nicht bewegen, damit die Durchblutung des Gehirns nicht gefährdet wird, damit dort keine Hirnblutung oder so etwas entstehen kann. Da weiß man inzwischen, dass man diese Sorgen nicht haben muss, sondern dass man Kinder, sobald sie einigermaßen angekommen sind, sobald die Beatmung nicht so aufwendig ist, sobald die Kreislaufunterstützung nicht mehr so ganz aufwendig ist, also das heißt, wenn das Kind nicht mehr so ganz zerbrechlich ist, wenn man nicht mehr das Gefühl hat, ach du liebe Güte, wenn ich es jetzt anlange, was passiert denn da? Weil den Gedanken hat jeder. Und wir können das natürlich besser einschätzen. Wir wissen auch, wenn das Kind jetzt so klein aussieht, wie sie sich das jetzt gar nicht vorstellen können und wie das für die Eltern natürlich auch erstmal ganz fremd aussieht, wissen wir natürlich, wann der Zeitpunkt ist, wo wir sagen, ja gut, du bist ein kleines Kerlchen, aber du bist fit genug und jetzt gehst du mal Mama und Papa richtig kennenlernen. Und dann wird halt auch schon am ersten und am zweiten Tag ein Kind mit deutlich unter 600-700 Gramm auch schon mal bei den Eltern an der Brust liegen. Das versuchen wir, wenn es irgendwie geht, so schnell wie möglich hinzukriegen. Und das geht natürlich dann die ganzen Tage so weiter. Und Sie können sich vorstellen, ja, ich habe vorhin gesagt, die ganze Welt wird aus dem Kopf gestellt, die Situation, das Leben ändert sich. Und dann am Ende so eines Wahnsinnstages oder einer Wahnsinnswoche, wo man überhaupt nicht mehr weiß, in welchem Film man ist, liegt man dann tatsächlich in so einem bequemen Liegestuhl und auf der Brust liegt dieses Mini-Kind und das ist mein Kind und es ist gut. Und die Eltern und die ganzen Leute drumherum, die Ärztinnen, die Pflegenden sagen, es ist gut, haben Sie keine Angst, genießen Sie es. Das ist schon toll, da kriegen wir auch eine Gänsehaut.
Jetzt ist es aber nicht immer unbedingt nur gut bei einer Frühgeburt. Also was für Folgen kann denn es haben, wenn ein Kind einfach zu früh auf die Welt kommt?
Ich glaube, das, was landläufig jeder, der schon mal ein bisschen was von Frühgeborenen gehört hat, im Hinterkopf hat, ist eine Behinderung. Die wenigsten sprechen das so direkt aus. Manche tun es, manche denken es, aber bei jedem ist das irgendwo im Kopf mit drin. Und das sind natürlich Veränderungen, die vor allen Dingen auf das Gehirn zurückgehen. Schädigungen des Gehirns kann man so gut es geht vermeiden. Bei uns läuft das eigentlich ziemlich gut, aber ein bisschen Glück gehört manchmal auch dazu. Und das betrifft vor allen Dingen die Durchblutung des Gehirns. Da gibt es zu viel, dann kann es zu einer Hirnblutung kommen. Und es gibt zu wenig, dann kann es zu einem Sauerstoffmangel kommen. Und das gut abzuwägen und das Ganze mit der Kreislaufumstellung gut anzupassen, ist etwas, was man können muss und was man gut üben muss. Und wir kriegen das eigentlich gut hin. Es kommt nicht oft vor, dass ein Frühgeborenes wirklich mit einem bleibenden Schaden des Kopfes nach Hause geht. Aber eine 100-prozentige Garantie gibt es in so einem Grenzbereich natürlich nicht. Das zweite ganz wichtige Organ, was uns direkt nach der Geburt in unserer Tätigkeit am meisten beschäftigt, sind die Lungen. Denn die sind nicht auf Atmen ausgerichtet. Und wenn wir wirklich in dem Grenzbereich arbeiten, 22, 23, 24 Schwangerschaftswochen, dann ist die Lunge gerade mal zur Lunge geworden. In der Embryologie entwickelt sich die Lunge aus dem Darm. Das weiß man ja auch nicht. Also eigentlich 4 Wochen vorher war das ganze Ding noch auf Verdauung angelegt und plötzlich soll es tatsächlich Sauerstoff aufnehmen. Also ein Wunder, was sich die Natur da eigentlich ausgedacht hat. Aber irgendwie müssen wir versuchen, damit Schritt zu halten. Und natürlich kann das noch nicht richtig funktionieren. Diese Lunge ist unreif. Und eine unreife Lunge bedeutet, dass die Lunge schnell in sich zusammenfällt. Das ist wie ein Luftballon. Wenn Sie auf einem Luftballon tatsächlich die Öffnung aufmachen, zieht der sich zusammen. So zieht sich auch eine Lunge zusammen. Übrigens auch bei Ihnen und bei mir. Wie wir hier sitzen, möchte eine Lunge immer kleiner werden. Aber wir haben Mechanismen, dass sie eben nie ganz zusammenfällt. Und das ist vor allen Dingen so ein Schutzfilm, der die Lungenbläschen auskleidet, der sogenannte Surfactant. Und diese Substanz, die wird so um die Grenze der Lebensfähigkeit gerade erst gebildet. Man kann das ein bisschen beschleunigen. Das ist ein Medikament, was diese sogenannte Lungenreifebehandlung beinhaltet, dass man mit einem Cortisonpräparat die Ausschüttung dieses körpereigenen Schutzfilmes verbessert. Oder wenn das nicht reicht, und bei den ganz kleinen Kindern reicht das selten, kann man diesen Surfactant tatsächlich von außen geben. Das ist ein Medikament, das kennen nicht viele Leute. Das ist aber eines der Medikamente, das wirklich einen Riesendurchbruch in der Medizin gebracht hat. Also, dass man dafür nicht den Nobelpreis verteilt hat, ist mir völlig unverständlich. Ja, man weiß genau, wer es entdeckt hat. Es sind 2 Leute, eine Forscherin aus Boston und ein Pionier aus Tokio, die das tatsächlich in den 60er und 70er Jahren etabliert haben, sich irgendwann mal getraut haben, diesen Oberflächenschutzfilm, den man aus tierischen Lungen extrahiert hat, plötzlich in ein kleines Frühgeborenes von 1000 Gramm, 800 Gramm in die Lunge zu geben. Muss man sich mal vorstellen, wenn man der Erste ist, der sowas macht, ist das wirklich fantastisch. Und das fing Mitte der 80er Jahre an und ich habe Mitte der 90er Jahre angefangen, in dem Bereich zu arbeiten. Da war das gerade erst mal 10 Jahre her. Ich habe in einer Zeit angefangen zu arbeiten, wo gerade mal der Grundstein für unsere moderne Medizin gelegt wird. Heute ist es selbstverständlich. Heute gibt man diesen kleinen Kindern tatsächlich diesen Surfactant, dieses Oberflächenpräparat und damit ist die Lunge dann stabilisiert und lässt sich beatmen.
Kann man die Herausforderungen benennen, die Frühgeborene aber trotz allem auch mit ins Leben nehmen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben über die Medizin haben wir viel geredet. Das heißt, wir haben jetzt nicht alle Organsysteme benannt. Da ist noch der Bauch, das Herz, die Nieren und so weiter. Also alles muss man ein bisschen tatsächlich unterstützen. Wenn alles gut geht, können wir den Eltern sagen, dass sie ein ganz gesundes Kind mit nach Hause nehmen. Und da würde ich dann tatsächlich sagen, die Frühgeburtlichkeit ist ein Kapitel, was abgehakt wird. Das gilt für alle Kinder, die nach 28 oder 30 Wochen geboren sind. Die gehen ganz normal nach Hause. Ich spreche jetzt mal über die ganz Kleinen. Bei den ganz Kleinen hängt natürlich viel davon ab, ob irgendetwas dann doch nicht hundertprozentig leistungsfähig ist, sag ich mal so. Ob eine Bewegungsstörung übrig bleibt, das muss ja keine Behinderung sein, aber tatsächlich, wenn man dann als Dreijähriger doch Probleme hat, sich die Jacke anzuziehen oder als Vierjähriger den Schnürsenkel zu binden oder dann irgendwann richtig gut zu schreiben oder sowas, das sind schon Dinge, die ein kleines Frühgeborenes vielleicht auch mit in das Kinderleben mitnimmt. Also ich glaube, ganz hundertprozentig alles sagen, bei diesen ganz kleinen Kindern kann man nicht. Und natürlich hängt auch viel vom sozialen Umfeld ab und viel damit, wie sich so eine Familienkonstellation tatsächlich auch findet. Und manche Dinge glauben wir, dass wir sie wirklich vermeiden können, indem wir während der Zeit, der die Kinder und die Familien bei uns sind, versuchen, so gut wie möglich auf die Bedürfnisse von allen einzugehen. Dass wir also gucken, dass wir Familienzimmer haben, dass wir Tagebücher führen, dass wir Kuscheltiere haben, dass wir vertraute Gerüche haben, dass die Kinder schon ganz früh so ein Schnuffeltuch mit dem Geruch der Mutter mit in ihr Bettchen danach kriegen. Und wir denken, wenn wir die Kinder wirklich liebevoll und sorgsam behandeln und auch die Familien engagiert betreuen, dann sollten wir eigentlich davon ausgehen, dass es ein Kapitel ist, was abgeschlossen wird. Und wir haben in Ludwigsburg das Glück, dass wir eine sehr gute Nachsorgeeinrichtung haben, die tatsächlich den Übergang nach Hause fließend gestaltet. Das ist der Verein Aufwind, der tatsächlich sich aus Mitarbeitern rekrutiert, die hier in der Klinik arbeiten, zum Teil. Das heißt, man lernt sich schon kennen, während das Kind noch in der Klinik ist und man macht das Angebot. Wir könnten uns vorstellen, dass wir sie für ein paar Wochen zu Hause begleiten und ihnen ein bisschen helfen mit vielen Dingen, die da medizinisch, sozial, bürokratisch tatsächlich zu tun sind und dann tatsächlich auch die Kinder damit nach Hause begleitet. Und wir bemühen uns echt, dass wir wirklich das gesamte Umfeld und die ganze Familie mit im Blick haben, damit wir sagen, wir haben zumindest das Mögliche getan, dass das Kind ein ganz normales Leben führt.
Das greift eigentlich fast schon die nächste Frage wieder vorweg, denn welche Anlaufstellen und Unterstützungsmöglichkeiten gibt es eben für Frühchen? Also einmal dieser betreute Übergang ist schon ja eigentlich eine Unterstützungsmöglichkeit. Was gibt es denn sonst noch?
Ja, muss man ein bisschen unterscheiden, was wir während des Krankenhausaufenthaltes und nach dem Krankenhausaufenthalt machen. Wir haben natürlich direkt auch für die ersten Tage haben wir auch unsere Ansprechpartnerin. Also da haben wir eine sogenannte Elternbegleitung, die psychologisch und auch sozialrechtlich den Eltern helfen kann. Wir haben eine ganz tolle Seelsorgerin, ohne die wir uns unsere Arbeit überhaupt nicht vorstellen könnten und die auch nicht guckt, wer welche Konfession oder welche spirituelle Einstellung hat, sondern die einfach ein ganz, ganz toller Mensch ist und uns auch Mitarbeitern da wirklich ganz viel zur Seite steht, halt gerade auch in schwierigen Situationen. Auch bei uns kommt es vor, dass Kinder natürlich größere Probleme haben. Auch bei uns stirbt auch mal ein Kind. Ja, das ist schon auch wichtig, dass wir da auch für diese Extremsituation ein gutes Netz haben. Das sind aber natürlich die großen Ausnahmen. Und während dieser Zeit geht die Elternbegleitung sozusagen fließend über in das Angebot der Nachsorge. Und danach müssen wir gucken, dass die Eltern sich so ein bisschen freischwimmen. Dabei hilft ihnen vor allen Dingen tatsächlich Aufwind. Und dann geht es natürlich je nach Aufwand, der für das Kind zu treiben ist, braucht das Kind Ergotherapie, braucht das Kind Krankengymnastik, braucht das Kind irgendwelche Hilfsmittel, kann es vielleicht noch nicht richtig trinken und braucht vielleicht noch eine Magensonde für ein paar Wochen. Muss man halt gucken, wie das Versorgungsnetz da ist. Ganz wichtig sind natürlich die niedergelassenen Kinderärzte. Das sind zum großen Teil hier im Ludwigsburger Raum auch Kolleginnen und Kollegen, die hier ihre Ausbildung gemacht haben. Also man kennt sich gut und da bleibt man in Kontakt. Und je nachdem muss man dann gucken, welche Anlaufstellen es sonst noch gibt, frühe Hilfen oder ähnliches. Also ich glaube, wir sind hier im Landkreis gut aufgestellt.
Das heißt, die nächste Frage ist, glaube ich, schwer zu beantworten. Wie lange betreuen Sie im Nachgang noch die Kinder? Das hängt ja immer davon ab, wie es denen wahrscheinlich geht, oder?
Idealerweise geht es nach Hause und die Eltern kommen mit dem Kind nur zu Besuch. Wir nötigen alle Eltern, uns zu besuchen. Das wird aber gerne angenommen. Also das heißt, es gibt immer mal wieder den einen oder anderen Kontrolltermin. Es gibt das Sozialpädiatrische Zentrum, das SPZ, wo tatsächlich auch Kolleginnen und Kollegen genau auf die Weiterbegleitung von Kindern mit so einem besonderen Start ins Leben auch spezialisiert sind und sie regelmäßig auch untersuchen und auch fördern. Das heißt, das ist etwas, was komplett abgeschlossen ist, eigentlich erst mit 2 Jahren. In Deutschland gibt es mit 2 Jahren eine sehr empfohlene Entwicklungsuntersuchung, wo auch alle Ergebnisse deutschlandsweit tatsächlich gesammelt werden und wo man sich dann auch mit seiner Arbeit gut einordnen kann, wie sind denn die Kinder tatsächlich geworden, wenn sie die wichtigsten Entwicklungsstufen mit 2 Jahren genommen haben. Das heißt, können die laufen, können die rennen, haben sie Feinmotorik, können sie sprechen und wie tun sie das, sind sie sozial kompatibel und so weiter. Also das ist so der Idealfall, dass wir die Kinder zwar immer mal wieder angucken lassen, aber dass man eigentlich nicht viel zu tun hat. Und je nachdem, ob ein Kind irgendein Problem mitnimmt, ist das natürlich variabel. Also eine Sache, die häufig noch nachhängt, ist das regelmäßige Atmen. Kann man sich natürlich vorstellen. Wir haben vorhin das Bild von dem Haus gehabt. Ja, also in Ihrem Haus werden Sie als allerletztes nachher den Kabelanschluss oder das WLAN legen. Ja, und genauso ist halt auch das Atmen Luxus. Das brauchen Sie im Mutterleib nicht. Das reicht, wenn das ein paar Tage vorher fertig ist. So ein bisschen atmen können unsere Frühgeborenen schon viele Wochen vorher. Aber so, dass 80 Jahre reicht, das ist halt manchmal noch nicht so dolle. Und das heißt, das Atmen, ohne dass dann auch Pausen entstehen, das ist etwas, was wirklich an der Geduld nagen kann. Also das ist so ein typisches Thema der letzten Wochen und der letzten Tage auf der Normalstation dann, bevor es nach Hause geht. Und da kann es halt auch mal sein, dass so ein kleines Kind das einfach noch nicht auf die Reihe gekriegt hat. Und dann könnte man jetzt sagen, na ja, da wartest halt noch 4 Wochen und bleibst noch 4 Wochen da. Oder man sagt, wir ermöglichen es Ihnen, dass Sie mit so einem speziellen Überwachungsgerät, einem speziellen Atemmonitor nach Hause gehen. Das muss man dann aber regelmäßig betreuen. Also das wären dann Kinder, die dann auch mehrere Termine haben, die dann so ein halbes Jahr bei uns noch immer mal wieder ambulant gesehen werden, bis man dann in der Regel sagen kann, nach 3 oder 6 Monaten spätestens, der Monitor kann ab jetzt ist alles normal.
Wir hatten das Thema eigentlich schon angeschnitten immer wieder. Trotzdem die Frage nochmal, gibt es Möglichkeiten, Frühgeburten zu verhindern? Glaube ich jetzt eher nicht, aber Geburten hinauszuzögern, da haben Sie schon immer wieder angedeutet, dass man da schon Sachen probieren kann. Was für Möglichkeiten hat man da?
Naja, das Allheilmittel gibt es natürlich nicht, weil die Ursachen für eine Frühgeburt sehr vielfältig sind. Es gibt einen sehr interessanten Ansatz, der eine der Hauptursachen betrifft, das ist der vorzeitige Blasensprung. Das heißt, dass die Fruchtblase, die das Fruchtwasser und damit das Kind umschließt, zu früh kaputt geht und dann das Kind im Trockenen liegt sozusagen. Das ist immer wieder eine Situation, die dazu führt, dass man das Kind auf die Welt holen muss, weil es sich ohne Fruchtwasser nicht gut entwickeln kann. Und da gibt es auch gerade ganz aktuell ein Programm, an dem wir auch in Ludwigsburg teilnehmen, dass dieses Fruchtwasser in einer bestimmten Methode auch immer wieder aufgefüllt wird, dass man zumindest mal 2, 3, 4 Wochen tatsächlich überbrücken kann. Eine Infektion kann man natürlich versuchen, mit Antibiotika in den Griff zu bekommen. Das ist natürlich eine hohe Kunst und da bewundere ich immer unsere Kolleginnen aus der Frauenklinik, das wirklich so abzuschätzen, dass man den Zeitpunkt nicht verpasst, wo es gefährlich fürs Kind wird. Also ich glaube, die Allheilmethode gibt es nicht. Ich sagte Ihnen vorhin schon mal diese komische Erkenntnis, die wir aus der Pandemie und dem Lockdown gezogen haben. Ja, also ich glaube, wenn jetzt meine Tochter ein Kind kriegen würde und hätte vorzeitige Wehen, dann würde ich ihr sagen, ey, bleib zu Hause und wir kriegen das schon irgendwie hin und mach vorsichtig und schon dich und mal ein bisschen weniger Stress. Aber ich glaube, viel mehr gibt es nicht. Eine gesunde Lebensweise ist nie verkehrt, aber ich glaube, das wäre der Stein der Weisen in der Neonatologie, wenn man den finden würde, wo man sagen würde, wir haben jetzt eine ganz tolle Idee, wie wir die Frühgeburten halbieren können. Das wird, glaube ich, kaum passieren.
Wir neigen uns langsam dem Ende zu. Wird es in Zukunft aus Ihrer Sicht weniger oder mehr Frühgeburten geben? Gefühlt bleibt es auf einem Level, außer es kommt noch mal eine Pandemie, oder?
Ich glaube, es bleibt auf einem Level. Also ich überblicke das jetzt über 30 Jahre. Da hat sich nicht so sehr viel getan. Wir haben vorhin kurz ein bisschen über diese Struktur der Versorgungskliniken in Deutschland gesprochen. Das kann sein, dass sich da was ändert. Da ist im Moment viel Diskussion und da gibt es gesetzliche Bestrebungen, dass es tatsächlich weniger dieser Kliniken geben soll und trotzdem eine flächendeckende Versorgung tatsächlich ermöglicht werden soll. Das wird für uns ganz spannend. Das wird uns jetzt nicht unbedingt betreffen, aber das könnte natürlich sein, dass es dann tatsächlich sogar mehr Frühgeborene in Ludwigsburg geben würde. Das ist schwer zu sagen, aber generell sind es eher Wellen, dass man mal sagt, es gibt mehr, es gibt weniger Frühgeborene. Wir sehen im Moment, dass wir natürlich auch es schaffen, dass wir immer mehr Schwangerschaften so weit verlängern können, dass tatsächlich ein Kind überhaupt über diese Grenze Lebensfähigkeit kommt, dass wir tatsächlich eine Schwangere in der Frauenklinik mit 18, 20, 21 Schwangerschaftswochen betreuen und dann tatsächlich noch 3, 4 Wochen das so stabil halten können, dass das Kind eine gute Chance hat danach. Also das sind natürlich Fortschritte auf dem Bereich der Gynäkologie und da könnte ich mir vorstellen, dass in Zukunft tatsächlich mehr Frühgeborene dann auch überhaupt es schaffen, die Lebensfähigkeit zu erreichen. Oder es gibt ein ganz spannendes Thema, was immer mehr auch kommt, dass in speziellen Zentren auch Kinder vor der Geburt operiert werden können. Da gibt es natürlich auch dann ganz neue Perspektiven, dass man Kinder, die es einfach nie geschafft hätten, bis zur Lebensfähigkeit tatsächlich gesund zu überleben, mit einem Eingriff im Mutterleib überhaupt erst dahin bringt, dass sie in unsere Dimensionen vordringen, die 5, 6, 700 Gramm, die 22, 23, 24 Wochen. Also da wird sich, glaube ich, noch einiges tun, aber ich glaube, das sind sehr langfristige Entwicklungen. Das kurz- und mittelfristige wird eher so bleiben und wir haben damit genug zu tun. Wir sind froh, dass wir hier ein super Team haben und einen sehr leistungsfähigen Standort und hier die Menschen in Ludwigsburg und im Landkreis gut versorgen können. Damit haben wir aber auch echt alle Hände voll zu tun. Und wir würden es nicht machen, wenn es nicht Spaß machen würde.
Und langweilig wird es bestimmt auch nicht. Die Frage wäre noch gewesen, wohin wird sich Ihre Fachrichtung entwickeln? Eigentlich haben Sie es gerade schon beantwortet. Es passiert viel drumherum. Die Fachrichtung selber ist, glaube ich, schon ziemlich am Zenit angekommen, oder? Sie haben gesagt, 22. Schwangerschaftswoche, das ist so das, was es, glaube ich, bleiben wird. Gibt es da noch große Entwicklungen Ihrer Meinung nach?
Naja, es gibt tatsächlich in der Forschung noch einen ganz anderen Ansatz, den jetzt jeder selber bewerten mag. Das wäre nämlich der Ansatz, dass man bei noch sehr viel jüngeren Kindern, die 21, 20, 19 Wochen tatsächlich Schwangerschaft erst miterlebt haben, die es nicht mehr im Mutterleib schaffen, dass man für ein paar Wochen eine künstliche Gebärmutter tatsächlich zur Verfügung stellt. Das funktioniert erstaunlich gut im Tiermodell. Dazu arbeitet man immer mit neugeborenen Lämmern. Ein Lamm ist sehr ähnlich von der Größe und von den Gegebenheiten wie ein Baby. Und das sind Sachen, die zumindest technisch machbar sind. Und ich überlasse jetzt jedem mal selber, sich dazu eine Meinung zu bilden, ob das ein Weg ist, der hoffnungsvoll ist oder ein Weg ist, der ethisch bedenklich ist. Ich glaube, da kann man verschiedene Sichtweisen dafür haben. Ich habe mich lange damit beschäftigt. Ich habe meine eigene Sichtweise. Mein Weg wäre es nicht unbedingt. Und ich bin noch 11 Jahre in dieser Klinik und ich würde auch ganz gerne in den Ruhestand gehen, ohne dass wir in diesem Bereich vorgedrungen sind.
Da sind wir eigentlich auch schon bei der Schlussfrage. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Einfach noch ein stabiles Umfeld, das genauso gut funktioniert, wie es jetzt es tut?
Ja, genau. Das ist es. Wir wünschen uns das stabile Umfeld. Wir wünschen uns, dass die medizinischen Berufe ihre Wertschätzung erfahren. Das gilt ganz besonders für die Pflege, aber es gilt auch tatsächlich für den ärztlichen Bereich und für alle anderen Professionen drumherum. Ich wünsche mir, dass im Moment das politische Gezerre, was hinter den Kulissen stattfindet, um die Neuordnung dieser Level-Einteilungen, dass das zu einem guten Ergebnis kommt, was wirklich den Kindern und den Schwangeren nützt. Und dass das aus unserem täglichen Bewusstsein verschwindet, dass man ruhig um Neuordnungen sich bemühen kann, dass die Politiker und die Gesundheitspolitiker und die Experten aber wirklich zu einem guten Ergebnis kommen, was dann auch allen nützt, dass wir uns wirklich wieder ganz auf unsere Arbeit konzentrieren können, denn dieses Thema schwingt in den letzten Jahren immer wieder mit.
Herr Dr. Mayburg, ich möchte eigentlich gar nicht aufhören. Ich könnte noch stundenlang weiter mit Ihnen sprechen, darf mich trotzdem bedanken. Wir sind am Ende angekommen. Es ist fast schon schade, Trotzdem vielen, vielen Dank für die viele Zeit, die Sie sich genommen haben und diese wirklich tollen Einblicke, die man bekommen hat. Und ich glaube, es wird der ein oder andere vielleicht ein bisschen beruhigter sein oder vielleicht auch mit etwas mehr Wissen dann in gewisse Situationen gehen. Und sage vielen herzlichen Dank und weiterhin alles Gute.
Ja, vielen Dank. Und vielleicht für die Zuhörer, alles das, über was wir jetzt gesprochen haben, ist immer der Plan B. Sie halten sich bitte alle an Plan A und dann wird auch alles gut gehen.
Das stimmt, das wünschen wir allen. Dankeschön.